Okay, dann nochmal willkommen zum Vortrag. Diesmal geht es um permanente Identifikatoren von Geodaten und wir haben dazu Peter Löwe heute hier, der uns genauer erzählen wird, worum es bei diesem Thema geht.
Okay, vielen Dank. Bin ich zu hören? Wunderbar. Okay, kurze Einstiegsfrage. Wer von euch und Ihnen hat einen ORCID für sich registriert? Ah, okay, fast schon die Hälfte. Sehr schön, bin stolz. Gut, wir reden heute über persistente Identifikatoren für Open Source GIS, Best Practices und Bleeding Edge. Für das Thema stehe ich nicht alleine hier, sondern ich möchte auf meinen Co-Autor Ralf Löffner hinweisen, der hier im Publikum sitzt. Und wir haben dieses Thema jetzt mal aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln uns rangearbeitet. Herr Löffner kommt eher aus der praktischen Ausbildung an Hochschulen und Universitäten, währenddessen ich eher den bibliothekarischen Blick teilweise drauf habe soweit. Ansonsten bin ich schon relativ lange FOSGIS-Mitglied und auch in der OSGEO unterwegs, wo diese Themen auch zunehmend relevant werden. Worum geht's jetzt? Anders als unser Vorredner haben wir keinen Code gebaut. Wir haben auch kein Buch geschrieben oder Ähnliches, sondern wir berichten hier nur, geben eine Zusammenfassung über Sachen, die auf verschiedenen Ebenen in den letzten Jahren gelaufen sind. Ab und an haben wir dazu beigetragen, dadurch, dass wir die richtigen, falschen Fragen gestellt haben oder mal böse geguckt haben, je nachdem. Aber letztlich ist es eine Gesamtschau von einer Innovation, die jetzt zunehmend auch für diese Community relevant wird. Wir haben es Paradigmenwechsel genannt, oder was ist die Chance aus dem aktuellen Paradigmenwechsel? Die Open-Source-Communities entwickeln sich, seitdem es sie gibt, ständig weiter und adaptieren auch Technologien und neue Denkweisen, die es vorher noch nicht gegeben hat und profitieren in der Regel davon. Diejenigen, die sich noch an die 1990er erinnern können, erinnern sich vielleicht vage, dass es eine Zeit vor der Software-Versionsverwaltung gegeben hat. Schlimme Zeiten. Danach kam CVS zuerst, danach kam SVN und jetzt sind wir in der Git-Welt. Aber letztendlich dieses Konzept, dass Software-Versionierung eine gute Idee ist, ist beibehalten worden. Die Community hat es angenommen. In Anfang der 2000er war eine ähnliche Sache, OGC Web Service. WMS, WFS, SOS und wie sie alle heißen. Wir können uns die Welt von damals, wo man noch Disketten hin und her getragen hat oder USB-Sticks, eigentlich auch kaum noch vorstellen. Und daraus haben sich neue Branchen entwickelt, Webmapping. Und derzeit wabert der nächste Paradigmenwechsel durch die Welt, durch die Wissenschaften, aber auch die Gesellschaft. Und der wird mit Open Science bezeichnet. Und ein Werkzeug dafür, ein Baustein, sind diese sogenannten persistenten Identifikatoren, über die wir jetzt hier ein bisschen reden wollen. Dabei ist zu bedenken, dass es jetzt nicht wie ein Überschallknall, der sich sofort überall gleich ausbreitet, sondern diese Themen werden in den unterschiedlichen Wissenschaftscommunities und Software-Communities und gesellschaftlichen Communities unterschiedlich diskutiert und adaptiert. Also das ist eine Art langsamer eine Innovationsfront, die sich unterschiedlich ausbreitet und unterschiedlich relevant ist, je nachdem, wen man fragt. Paradigmenwechsel, na und? Wir sind hier auf der FOSGIS, wir haben Spaß, alles fein. Da sind es zumindest für diejenigen von euch und Ihnen, die aus der Lehre oder auch aus der Forschung kommen, gibt es einige Sachen, über die man mal reden sollte. Das eine ist ganz pragmatisch, die Wissenschaft hat sich in den letzten 60, 70 Jahren massiv verändert, dadurch, dass wir Rechenmaschinen hatten als erstes, dazu sind Speicher gekommen und dann kam auch noch die große Vernetztheit durchs Internet. Man spricht davon auch von, oder manche Leute nennen das jetzt mittlerweile Data-Driven Science, was wir machen. Gleichzeitig basiert Wissenschaft auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit, weil ansonsten wären wir im Religiösen oder ähnlichen Sachen, wo es eben nicht harte Fakten sind. Die bisherigen, und das ist jetzt eine unangenehme Wahrheit, die bisherigen Praktiken für Nachweise, Dokumentation und Anerkennung in der Wissenschaft funktionieren in der Data-Driven Science nur noch bedingt. Dafür hat man den Begriff der Replikationskrise eingeführt, in der wir gerade stecken. Und die Open Science Bewegung ist ein Versuch, dagegen zu steuern. Ein Beispiel dazu. Nehmen wir eine OSGEO-Software, nehmen wir vielleicht GrassGIS mal. Wenn Forschende, Studenten die Aufgabe haben, zitiert doch mal GrassGIS. Was könnte man machen? Der klassische wissenschaftliche Ansatz wäre, wir nehmen das Standardwerk. Neteler und Mitaschowa, A Grassed Approach, hat eine ISBN-Nummer in der dritten Auflage, soweit ich weiß derzeit. Leider keine Open Access, aber ist ein wissenschaftliches Werk. Es ist bei einem wissenschaftlichen Verlag publiziert worden. Das könnte man machen. Ja, aber damit kann ich nicht die aktuelle Version von GRAS, die ich gerade benutze, zitieren. Da komme ich in Probleme rein. Das Zweite ist, okay, dann kriegen die Autorinnen Ruhm und Ehre. Natürlich, haben sie sich auch verdient. Aber ist das entsprechend den Leuten, die jetzt gerade an GRAS arbeiten? Schwierig. Reflexartig werden die meisten dann sagen, okay, dann nehme ich die URL. Wenn ich über das Projekt reden will, nehme ich die Homepage des Projekts. Wenn ich über eine spezielle Softwareversion reden möchte, dann zitiere ich das GitHub-Repo jeweils. Und beides über eine URL mit dem Hinweis dahinter, abgerufen an. Da kommen wir schon zum Problem. Wir wissen, alle URLs verändern sich. Und GRASGIS ist jetzt, habe ich als Beispiel gewählt, weil es ein sehr altes Projekt ist. Es ist jetzt fast 40 Jahre alt. Also da gehen, glaube ich, die Meinungen auseinander, ob 83 oder 84 losgegangen ist. Wikipedia sagt 83, glaub's denen mal. Das heißt, das Projekt hat 40 Jahre auf dem Buckel. Es hat die gesamte Internetrevolution mitgemacht und die Webseiten sind regelmäßig umgezogen. Das heißt, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zeitschiene gehen, wenn ich jetzt was über GRAS publiziere mit einer URL und jemand in 20 Jahren, wenn GRAS 60 wird, will das nachgucken, höchstwahrscheinlich ist die URL kaputt. Schwierig. So, das habe ich jetzt hier schon mal gesagt. Also das heißt, mit der URL kann ich diese Nachvollziehbarkeit, diesen Transparenzansatz der Wissenschaft nur äußerst bedingt mit Leben einhauchen, zumindest langfristig. Natürlich für die nächsten 5 Jahre wird es halten, aber nicht viel länger. Die andere Sache ist dann auch noch mal die Frage, auch jetzt gerade für die nachwachsenden Personen, die in der Ausbildung der Lehre sind, Zeit ist kritisch. Wieso sollte ich mich in ein Softwareprojekt einbringen, wenn man Richtung wissenschaftliche Karriere denkt? Ist das für meinen H-Wert gut? Kriege ich dafür eine Professur? Die Antwort ist weiterhin nein. Es ist gemein gesagt ein Hobby. Diese Situation haben wir die letzten 20 Jahre mindestens. Und das ist irgendwo auch unfair. Und das ist für die Projekte wiederum schwierig, weil es sich damit der Nachwuchs bröckeln kann. Natürlich, Software wird auch industriell eingesetzt, darüber rede ich es heute nicht. Also das Mitarbeiten in Projekten kann auch die intrinsische Motivation haben, dann dadurch einen guten Job zu kriegen, natürlich. Jetzt nochmal zurückgeblendet zu diesem Thema Open Science als Ausweg aus dieser Reproduktionskrise. Und darunter verbergen sich mehrere Konzepte, die ich mal in diesen Waben, oder haben wir hier in den Waben dargestellt. Und zwei davon sind hier für den FOSGIS speziell ganz klar prägnant. Das ist einmal Open Source Software, klar. Das ist das eine Bein des FOSGIS, was sozusagen für die OSGEO-Projekte auch steht. Das andere ist Open Data. Das ist die OpenStreetMap-Welt. Freie Geodaten, qualitätsgeprüft. Es gibt aber noch andere Aspekte von Open Science, die auch anklingen, sowas wie Open Access, Open Education, auch wichtig, Peer Review und Methoden. Also OSGEO und FOSGIS und dieses Thema ist gar nicht so weit auseinander. Man muss jetzt aber noch ein zweites Buzzword bringen, das heißt fair, weil Offenheit ist ein hehres Ziel, aber das wird nicht überall gehen. Beispielsweise persönliche Daten, jetzt kommen wir mit der Offenheit nicht so weit, medizinische Daten auch nicht wirklich. Die Frage ist aber, wie können wir uns schrittweise in eine Welt bewegen, die so offen wie möglich ist, sozusagen in dem Rahmen, was zulässig ist. Und da gibt's das sogenannte FAIR-Paradigma seit ein paar Jahren. FAIR steht für findable, findbar, accessible, zugänglich, interoperable, reusable, wiederverwendbar. Und das sind so Stellschrauben, an denen man arbeiten kann, um sich hin zu Offenheit zu bewegen und aus der Reproduktionskrise rauszukommen, Transparenz aufzubauen. Und dafür ist ein zentraler Baustein, sind die sogenannten persistenten Identifikatoren, die wir uns heute immer angucken werden. Das habe ich letztendlich auch schon gesagt. Wieso macht so etwas Sinn? Wieso sollte man darüber nachdenken? Es ist ein sehr altes Konzept, ISBN, ähnliches, oder was mein geschätzter Vorredner auch gesagt hat, mit wie Bibliotheken organisiert sind, da braucht man sowas. Klare, eindeutige Referenzen, die auch langfristig durchgehalten werden können. Und da kommen wir wieder in den Punkt, eine URL ist kein persistenter Identifikator, sie zerbrechen, außerdem sind da keine Metadaten dabei. Ein Stichwort dafür ist der Link-Rot, das ist das, versuchen Sie mal alte Seiten aus den 90ern aufzurufen. Man kann es teilweise wieder hochbeschwören über die Wayback Machine, genau, danke. Aber das macht einen Aufwand, das ist schwierig. Und diese PID, und da gucken wir uns den DOI, die ORCID und den ROR heute mal an, sind Auswege daraus. Die solche persistenten Identifikatoren gibt es für Menschen, deswegen hatte ich vorhin gefragt, das ist die Open Researcher and Contributor ID, ORCID. Man kann Es gibt auch PIDs für Publikationen, Daten und Software und Video. Das wäre der DOI, der Digital Object Identifier. Aber es gibt es auch für wissenschaftliche und wissenschaftsunterstützende Organisationen. Das ist ein neues Ding, das nennt sich ROR, Research Organization Repository. Das Schöne ist, dass dieses Wolkenbild, was Sie sehen, diese Dinge sind miteinander vernetzt, die koexistieren. Vielleicht noch ein Wort dazu, es gibt noch mehr PID, aber das sind die wichtigen derzeit, die man kennen sollte, die für diese Community hier, glaube ich, sehr relevant sind. Ein Stichwort unten zum ROR, zur Research Organization Repository. Sie sehen es im Hintergrund, dass die Humboldt da organisiert ist, nicht weiter überraschend. Aber auch der FOSGIS und die OSGEO sind mittlerweile da akkreditiert. Das heißt, auch da haben wir schon das Mäntelchen, das Ehrenmäntelchen, dass wir wissenschaftsunterstützend und wissenschaftlich wertvoll sind, sozusagen. Kommen wir an einer anderen Stelle auch nochmal hin. Das sind alles schöne Konzepte. Wie kriegt man das auf die Straße? Wie kann man wirklich solche hehren Ideen umsetzen, dass sie auch funktionieren? Das braucht eine ganze Menge Arbeit und das ist auch in den letzten Jahren geleistet worden. Das eine ist, wir brauchen Standards, verbindliche Definitionen für den Digital Object Identifier, DOI. Beispielsweise gibt es eine eigene ISO-Norm. Man braucht im Hintergrund technische Infrastrukturen, was ein sehr untriviales Thema ist, wo global sehr viel Arbeit reinfließt. Das sehen Sie auch wieder als graue Wolke dargestellt. Sie sehen, ich mag graue Wolken, was das angeht. Aber auch soziale Verträge, wie man damit denn wirklich arbeitet. Und erst wenn all diese Steine da sind und funktionieren, dann kann es wirklich ausgerollt werden. Dann kommen wir zu Bekanntheit, Akzeptanz, Nutzung, Verbreitung, aber auch Feedback. Stichwort hier für die Community. In der grauen Wolke habe ich nur mal ein paar Namen angeschrieben von Infrastrukturen, die dann auch noch mal anklingen werden. Die wichtigsten sind dabei das TIB, das AV-Portal der Technischen Informationsbibliothek in Hannover und das Zenodo Open Access Repository. Durch diese PIDs verändert sich das Geschäftsmodell, mit dem wir Wissenschaft machen. Das ist die Sache mit der Reproduzierbarkeitskrise. Fangen wir links oben an. Wir haben Forscher und Kontributoren, also Leute, die das dazu machen, die beispielsweise Software entwickeln oder in Projekten mitarbeiten. Die schreiben beispielsweise in der Rolle als richtige Wissenschaftlerin eine Publikation und sind in der Publikation mit ihrer eindeutigen ID, der ORCID-ID, verlinkt. Da stehen sie drin. Diese Publikation wiederum kriegt einen DOI, einen Digital Object Identifier, eingedruckt. Können Sie sich so vorstellen wie eine ISBN, nur eben in digital. Und das Werk wird dann von ganz vielen Leuten, das ist rechts, gelesen, zitiert. Und daraus, da kommt die schwarze Eins auf weißem Grund her, dann kommen Zitate, die sich auf diesen DOI beziehen, auf diese Nummer. Und da kommt die kleine graue Wolke der Infrastruktur wieder im Hintergrund. Das Netz spürt es. Es wird aufgezeichnet, gemonitort und das fließt als großer Pfeil über, wo ResearchGate dran steht, dann letztlich als wissenschaftlicher Credit an die Forschenden wieder zurück und prägt sich beispielsweise aus in Infrastrukturen wie ResearchGate, wo man dann seinen H-Index oder andere Indizes ablesen kann, wie viel Mehrwert in der Wissenschaft die eigene wissenschaftliche Leistung erbracht hat, soweit. Das ist letztendlich der gleiche Prozess, den wir auch so bei der wissenschaftlichen Publikation kennen und schätzen, nur nochmal mit der Ebene des DOI angereichert soweit. In der Papierwelt könnte man es auch mit der ISBN machen. Jetzt geht es aber weiter. Diese ORCID-IDs sind auch in der Domäne von FOSGIS und OSGEO mittlerweile relevant und können da eingebracht werden. Wie das geht, zeige ich gleich. Und auch die können jetzt, oder Mitarbeit in Projekten. Projekten können auch in wissenschaftlichen Arbeiten zitiert werden. Gut, dann den Teil hatten wir jetzt gesehen, dass dann die Zitate per DOI zur Ruhm und Ehre der Wissenschaftlerinnen beitragen. Und da ein Ding, wenn Sie unseren Tagungsband hier mal aufschlagen, Seite 2, Rückseite, letzte Zeile. Im Tagungsband, ich habe mir das mal angeguckt, alle, die mitgearbeitet haben, 10% der Leute bereits benutzen DOI für ihre Zitate. Also in 10% der Artikel kommt das vor. Ich gehe davon aus, dass dieser Wert im nächsten Jahr sich verdoppelt haben wird oder noch weiter hoch ist. So, und jetzt kommen wir zum Punkt 2. Das ist die Sache, dass eben jetzt auch Zitate per DOI möglich sind. Das heißt, in einer wissenschaftlichen Publikation kann ich auch Software mit dem DOI zitieren und dann, das ist die gestrichelte der orangene Pfeil, fließt auch wissenschaftlicher Credit zurück an die Schaffenden, die sich entweder wissenschaftlich publiziert haben oder in Softwareprojekten eingebracht haben oder beides gemacht haben. Die Linie ist deswegen gestrichelt, weil das ist eine Innovationsfront, an der wir uns gerade abarbeiten. Und da würde ich Sie auch aufrufen, sich da einzubringen, mitzudiskutieren und dafür zu sorgen, wenn Probleme auftreten, dass wir die schnellstmöglich lösen können. Aber das Ganze sind letztendlich Mechanismen, um wissenschaftliche Reputation, wissenschaftliche Anerkennung zu zollen. Und das ist etwas, worauf man wissenschaftliche Karrieren auch bauen kann. Jetzt schauen wir doch mal, was diese DOI, Digital Object Identifier, für unsere Community hier so bedeuten. Und da wird es wirklich spannend. In den letzten Jahren hat sich sehr viel getan, weil 19 OSGEO-Projekte haben bereits DOI für Software registriert. Das heißt, für 19 Projekte kann ich schon in wissenschaftlichen Werken das Werk mit über einen DOI zitieren. Und das gilt auch für die für 50% der Graduierten OSGEO-Projekte, also die Projekte, die sozusagen qualitätsgesichert sind. Und da unten nochmal, unten links, da muss man ein bisschen, kann man unterscheiden. Es gibt einmal das Konzept GRASGIS, das Gesamtprojekt. Das wäre eine Software-Konzept-DOI, die kriegt man. Oder haben alle diese, das können Sie für alle Projekte machen, wo Sie die Ikonen jetzt auch sehen. Und für jedes einzelne Software-Release, das können Sie exakt auch mit einer sogenannten Software-Release-DOI oder Versions-DOI auch zitieren in den Arbeiten. War früher aufwendig, man musste sich Gedanken machen, ist heutzutage super einfach geworden. Ach so, und was wir noch als Bonus haben, ist, 3 Minuten noch, mein Gott, jetzt muss ich loslegen. Wir haben noch 390 Videostunden dazu. Okay, kurzer Blick, wie sieht sowas aus? Wölkchen, graue Wolke, die PID-Infrastruktur, hier mal für GRASGIS genommen. Es gibt im Open Access Archives Zenodo gibt's eine Seite für GRAS, die sieht so aus. Okay. Ein besseres Beispiel ist eigentlich Actinia, was von GRAS abstammt, weil da sehen Sie, oder die gute Augen haben, sehen kleine grüne Ikonen, da sind die ORCIDs schon eingepflegt für die Leute, die da mitgearbeitet haben. Da ist diese Vernetzung schon ausgerollt. Das Wichtige dabei ist, dass dieses Open Access Archive wird aus GitHub rausgetrieben, als die jetzige Versionierungsinfrastruktur, die wir benutzen. Irgendwann wird GitHub weg sein. Vielleicht erinnert sich noch jemand an SourceForge. Wann immer GitHub weg ist, Zenodo ist garantiert als europäische Infrastruktur, es wird weiterhin da sein. Und Zitate, die darauf abbilden, werden immer transparent an den Quellcode rankommen. Wird immer funktionieren. Das hier nochmal als Beispiel für GRAS. Sie können, wie gesagt, einzelne Software-Releases zitieren, aber auch das gesamte Konzept. Noch ein paar Goodies, okay, ja, ist ein nettes Feature, na und? Also das eine, schon gesagt, man kann damit Mitwirkende per ORCID referenzieren. Man kann das sehr einfach für die Leute, die es einfach haben wollen, in Literaturverwaltung einbinden. Man kann aber auch sofort daraus in soziale Netzwerke verlinken. Und was wirklich wichtig, spannend ist für die Leute, die wissenschaftlich arbeiten wollen, man kann damit aus über 2400 Zitierstilen sofort wählen und dann einfach nur sagen, ich will GRAS im Springer-Stil so und so, blip, fertig, da. Funktioniert. Genau, das war das Zweite, wieso ich hier mal den Tagungsband mitgebracht habe. Auf Seite 2 unten sehen Sie, der Tagungsband hat auch ein DOI mittlerweile. Ein DOI für Publikation. Steht hier als Nummer drin. Damit kann man es vernetzen mit der großen grauen Wolke rechts, mit den ganzen tollen Sachen. Ein Ding sind die Konferenzvideos. Ich vermute, es ist nicht so wirklich bekannt, aber Sie kriegen die Konferenzvideos bis zur 2011er FOSGIS-Konferenz, werden an der Deutschen Nationalbibliothek für Wissenschaft und Forschung, TEB Hannover, vorgehalten, sind archiviert und können über Video-DOI wissenschaftlich zitiert werden. Ihre Beiträge hier bei den Konferenzen sind Teil des wissenschaftlichen Erbes und Sie kriegen Anerkennung dafür. Funktioniert bis jetzt, bis letztes Jahr war das Problem, es war nur über den ISBN angebunden, das heißt, vom Buch kam man nicht dahin. Jetzt, genau, das kann ich nicht direkt auf die Sachen referenzieren. Ein Beispiel, im letzten Jahr wurde das demonstriert oder vorgeturnt, wie man das machen kann. Das ist das Open-Source-Kapitel im Springer-Handbuch für geografische Informationen, was sich, ist ein englischsprachiges Werk, was als Best Practice sich sehr massiv aus den Videobeständen für OSGEO-Konferenzen bedient und die wissenschaftlich zitiert und damit auch erschließt. Das heißt, die Leute, die das Handbuch lesen oder das sehr schön geschriebene Open-GIS-Kapitel, profitieren von dem Schwabenwissen letztendlich der OSGEO-Community. Hier nochmal zur Publikation. Also jetzt unser FOSGIS. Ja, ich beeile, Sie sind fast schon beim Feuerwerk. Kurzum, alles, was ich jetzt angerissen habe, diese DOI für Software und so weiter, die Präsentationen beispielsweise, dieses Video hier, also die Präsentation hier auch, Das kann alles im Nachgang der Konferenz entdeckbar verwoben werden durch diese digitalen Infrastrukturen und sie werden danach leicht entdeckbar. In Zukunft, wenn Sie das Ding kennen und wissen, dass das ein DOI hat, kriegen Sie den ganzen Rest nach Hause geliefert und es ist nur ein Webbrowser weg von Ihnen. Ja, Zusammenfassung, es geht um Open Science und als Take-Home-Message, und ich weiß, dass ich keine Zeit mehr habe, wissenschaftliche Ressourcen, wie alles, was diese Community tut, sind per DOI mittlerweile wissenschaftlich zitierbar. Wir sind noch nicht da, noch nicht für alle Projekte, aber es breitet sich weiter aus. Und ich kann Sie nur einladen, kommen Sie mit auf den Trip. Dann diese ORCID-IDs, diese IDs für Menschen sozusagen, breiten sich auch weiter aus. Das wird auch durch ein Forschungsprojekt gemonitort. Das sehen Sie rechts in der Deutschlandkarte. Einmal an welchen Unis und Forschungsinstituten werden ORCIDs eingesetzt? Links 2021, naja, geht noch so. Oktober 22, es sind massiv mehr geworden. Das breitet sich aus. Ich rede das nicht herbei, ich berichte nur darüber. Da haben wir ein ganz starkes Moment drin. Aber auf all diesen Ebenen ist die Mitarbeit aus unserer Community wichtig, weil ansonsten überlassen wir es den Digitalbibliothekaren, den Biologen. Ich will niemanden hier beleidigen. Wenn wir hier im Raum sind, bitte ich um Entschuldigung. Aber letztendlich auch wir als eine sehr vernetzte Community sollten da mitreden. So. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bevor Sie klatschen, noch eine Werbung. Falls jemand von Ihnen auf die European Geoscience Union Konferenz im April fährt, da gibt es einen Data und Open Science Helpdesk, wo solche Sachen auch noch weiter diskutiert werden können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
So, danke an Peter Löwe für den spannenden Vortrag und den großen Überblick, den wir bekommen haben. Gibt es denn aus dem Auditorium schon Fragen?
Die ist leider ganz, ganz fürchterlich down to earth. Gibt es das irgendwie schon als Plugin für Zotero? Den Zugriff auf diese Infrastruktur
ist? Das müsste gehen. Ich bin kein Zotero-User, aber ich gehe davon aus, dass das verfügbar ist.
Okay, danke.
Okay.
Nur ein Kommentar für alle, die vielleicht ein Softwareprojekt haben und fragen, sollen wir das auch tun? Also die Antwort ist ja. Und das Schöne ist dabei, bei Zenodo kann man auch den Upload automatisieren. Wir haben also zum Beispiel im Gras- und Actinia-Projekten das Ganze mit Zenodo verknüpft. Und dann wird bei jedem Release automatisch die Sache bei Zenodo registriert, mit einer neuen DOE unter der Sammel-DOE verwiesen und verlinkt und ist damit fertig. Arbeitsaufwand null.
Vielleicht noch eine Frage, Software Bill of Materials ist ja so ein Thema. Gibt es da Automatismen, dass man sozusagen Versionsstände und alles Mögliche mit den IDs vielleicht auch bekommt?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage verstanden habe.
Also eine Software hat ja auch wirklich Abhängigkeiten. Ja. Also ja. Man okay. hat irgendwo ein Google dahinter ja. Und hat ein QGIS drauf, ja. Okay. Das mit einer bestimmten Version dann wieder arbeitet und so weiter. Ja. Also diese Abhängigkeiten sind ja eigentlich auch nochmal vielleicht ein Thema. Gibt es da schon irgendwie Ideen zu?
Ja, das Thema ist bekannt und zwar als aus meiner Sicht zumindest noch weiterhin offene Baustelle, wo dringend Input aus den professionellen Softwareentwicklungs-Communities gebraucht wird, weil die Abhängigkeiten zwischen einzelnen DOI-Identifiern können unterschiedlich modelliert werden. Und genau das Thema, so etwas gerade wie für eine zentrale Bibliothek wie Protsch oder GEDAL beispielsweise, gebührt ja eigentlich Ruhm, Ehre und auch Relevanz, weil Teil der Transparenz und der Nachvollziehbarkeit, dass ich dann weiß, wenn ich in meiner Arbeit eine spezielle Version von GRAS zitiere, auf welcher Version von GEDAL oder Protsch das dann beispielsweise gerade verlinkt ist. Das ist eine Sache, die wir angehen müssen in der Zukunft. Auf jeden Fall. Sehr gute Frage.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar, wenn man jetzt konkret Geodatensätze erfasst, sag mal, für eine wissenschaftliche Publikation und die irgendwie ablegen will und auch so referenzieren, dass die auch in Zukunft gefunden werden kann, ist es denn auch möglich, also dass ich dann speziell Datensätze und vielleicht sogar Geodatensätze spezifisch ablege, dass ich dann auch mit Metadaten Bounding Box meinetwegen angeben kann?
Ja, auf jeden Fall. Ich blende hier nochmal kurz die Schleichwerbungsfolie ein, die ich Ihnen erspart habe, sonst eben aufgrund der Zeit. Ja, das ist absolut möglich. Sie können in dem Fall ein TAR, ein Archiv, alle Metadaten, alles, was es braucht und die Daten, können Sie auf diese europäische Infrastruktur Zenodo, die ich jetzt nur angerissen habe, hochladen. Das steht jedem Menschen zur Verfügung. Es ist unabhängig davon, ob Sie einen akademischen Abschluss haben oder nicht. Ich glaube, pro Person werden derzeit 10 Gig zugestanden. Wenn man mehr braucht, ist das verhandelbar. Das ist eine, vielleicht auch nochmal als ein Erklärung, wieso das strategischen Sinn macht gegenüber GitHub oder SourceForge oder ähnliches. Hinter GitHub, SourceForge und wie sie alle heißen, stehen kommerzielle Entitäten, Firmen und die verdienen damit Geld. Irgendwann wird das Geschäftsmodell zu Ende sein und diese Dienste werden wegbrechen. Nicht jetzt, aber ich vermute, in 50 Jahren wird davon nicht mehr so viel da sein. Alles, was in Zenodo gespeichert worden ist, hinter Zenodo steht CERN, das sind die mit dem Teilchenbeschleuniger und den schwarzen Löchern. Das wird langzeitarchiviert werden. Deswegen ist das langfristig gesehen eine sichere Investition in die wissenschaftliche Transparenz. GitHub ist ein sehr guter Mechanismus, funktioniert für uns alle gut, aber das wird sicherlich nur so lange funktionieren, bis der Nachfolger kommt. Und dann werden alle Links nach GitHub versagen. Soweit. Ach so, und diese ganzen Sachen sind umsonst. Sie können das umsonst benutzen. Kostet kein Geld. Also außer natürlich Ihre Steuergelder, danke dafür. Okay, ja.
Alles klar, dann haben wir jetzt einen guten Überblick über das Thema bekommen. Weitere Fragen und Diskussionen können in der Kaffeepause stattfinden. Dann bedanke ich mich nochmal an Peter Löwe und Ralf Löffner und an Ralf Löffner und um 12 Uhr geht's dann weiter.